Sie müssen kurz weiter zuhören, das ist jetzt wirklich sehr wichtig.
Das interessiert mich. Was machst du mit dem Blasebalg?
Super spannend.
Jetzt würde ich die Rausschmeißermusik anschmeißen.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen wieder einmal, diesmal zur 44. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Hilling, Oberarzt an der Uni in Göttingen. Und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Xenia Stach, Oberärztin in Mannheim an der Uni.
Hallo.
Marvin Schwarz, niedergelassen in der Oberpfalz.
Hallo zusammen.
Und Javid Hashemi an der Charité in Berlin beheimatet.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Kardiologie vor und Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und ich würde direkt selbst mal in Medias Res gehen und ein Paper vorstellen, das tatsächlich wir publiziert haben. Anfang des Jahres im Clinical Research in Cardiology haben wir ein Paper zur Diagnostik und den Komorbiditäten sowie zur Behandlung von HFpEF publiziert. Dazu hatten wir ein über die DGK organisiertes Meeting in Göttingen gemacht und haben uns eben der Gesamtproblematik HFpEF mal angenommen. Und das würde ich mal kurz umreißen. Problematisch bei der Diagnose ist ja häufig, dass es gerade die HFpEF eben so eine wahnsinnig heterogene Ätiologie hat. Und daher war die Idee aufgekommen, dass es auch von der ESC propagiert, hier vielleicht verschiedene Phänotypen gibt und dass diese Phänotypen wiederum eine eigene oder speziellere Therapie brauchen können. Es gibt dazu ja die verschiedenen Scores, die entwickelt wurden. Einerseits den HFA-PEF-Score, der von der ESC quasi herausgegeben wurde, und dann den H2F-PEF-Score, der wiederum von den Amerikanern eher propagiert wurde. Und wir können darüber vielleicht gleich noch mal reden. Ich finde den H2F-PEF-Score so ein bisschen eingängiger und einfacher im Alltag anzuwenden. Da wird also zum Beispiel ein BMI über 30, der bringt 2 Punkte. Und weil ja 30-40% der Patienten adipös sind, ist das sicherlich schon ein ganz relevanter Faktor. 2 oder mehr antihypertensive Medikationen bringen 1 Punkt. Das sind zum Beispiel ja 60-80% der HFpEF-Patienten. Vorhofflimmern bringt 3 Punkte. Ein pulmonal erhöhter Druck bringt 1 Punkt. Ein Alter über 60 Jahre bringt 1 Punkt. Und erhöhte Füllungsdrücke, zum Beispiel gemessen eben als E2E-Strich über 9, bringen auch 1 Punkt. Und da in diesem Score hat man dann bei einem Wert über 5 Punkte eine über 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine HFpEF-Diagnose. Das heißt, es gibt hier eine ganze Reihe von Hilfen, die man versucht hat, sich dazu entwickeln, um diese Diagnose zu erleichtern, weil die einfach sehr schwierig ist. Wir haben eine sehr ausführliche Tabelle auch in das Paper reingenommen, die die Diagnosekriterien der ESC und der American Heart Association mal gegenüberstellt, weil es letztendlich ja bei der HFpEF-Diagnose immer darum geht, irgendwie den erhöhten linksventrikulären Druck bei normaler systolischer Funktion herauszukristallisieren. Das heißt, wenn man in Abwesenheit eines Swan-Ganz-Katheters, den man nur gerade zufällig in der Hand hält, kann man ja den linksventrikulären Druck so wahnsinnig schwierig messen. Deswegen braucht man immer irgendeine Art von Proxy. Und dafür hilft natürlich die Vorhofgröße. Dafür hilft natürlich auch der Wedge-Druck, wenn man ihn im Rechtsherzkatheter messen kann. Es gibt funktionelle Kriterien wie das E2E-Strich, eventuell auch eine Strain-Analyse. Aber das NT-proBNP ist letztendlich natürlich auch eine Art Proxy für den erhöhten LV-Druck. Aber, das versuchen wir auch noch mal rauszustellen in unserem Paper, das NT-proBNP ist unter Umständen normal. bei HFpEF, ganz besonders bei übergewichtigen Patienten. Das heißt, das NT-proBNP, wenn es erhöht ist, ist das sicherlich ein guter Hinweis. Aber auch ein normales NT-proBNP kann trotzdem bei Patienten mit HFpEF unter Umständen vorhanden sein. Wie gesagt, gerade bei adipösen Patienten ist das unter Umständen ein Problem. Es gibt dann eine Reihe von Algorithmen, die diskutiert werden im Paper, die man versuchen kann, bei etablierter HFpEF die Umkreisdiagnostik zu vervollständigen. Zum Beispiel, indem man den Patienten noch eine Spirometrie macht, um eine relevante Lungenerkrankung auszuschließen. Dazu gehören verschiedene weitere Ausschlussdiagnostiken, zum Beispiel eben auch durchaus ein Thorax-CT bei Verdacht auf Lungenerkrankung, die hier zur Luftnot beiträgt. Eventuell eben der Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung bei relevanter Vortestwahrscheinlichkeit. Natürlich gehört ein Echo dazu, ein EKG gehört dazu, eventuell die Therapie von Vorhofflimmern gehört dazu, dann die Behandlung von Komorbiditäten, Eisenmangel, Adipositas, Diabetes, Rauchentwöhnung und eventuell eben auch noch das Exercise-Testing, also am liebsten mit der Spiroergometrie, um die Diagnose auf sichere Füße zu kriegen, dass man es nur mit einer HFpEF zu tun hat und nicht mit behandelbaren Umfeldkomorbiditäten, bei denen man direkt eine spezifische Therapie machen könnte. Natürlich gehören auch systemische Erkrankungen in das Portfolio. Da gibt es auch eine Reihe von Faktoren, die darauf hinweisen, dass man eventuell es eben mit einer Systemerkrankung zu tun hat, ganz besonders bei jungen Patienten, wenn wenige oder gar keine kardiovaskulären Risikofaktoren vorhanden sind, bei LV-Hypertrophie gerade über 13 mm. Bei bestimmten Strain-Patterns im Echo, bei ventrikulären Arrhythmien, bei Dilatationen im Bereich des rechten Herzens. Das sind alles so Red Flags, die in Richtung einer Systemerkrankung wie zum Beispiel der Amyloidose weisen können. Zur Therapie muss man sagen, auch da haben wir eine Tabelle versucht zusammenzustellen. Gibt es große Unterschiede zwischen der ESC und den amerikanischen Leitlinien, weil ja letztendlich die ESC aktuell nur eine Klasse 1a-Empfehlung gibt für die SGLT2-Inhibitoren und da sind das eben EMPA und Dapagliflozin. Für Diuretika bei Überwässerung eine 1c-Empfehlung und auch eine weitere 1c-Empfehlung hinsichtlich der Therapie des Bluthochdrucks. Viel mehr ist da leider gar nicht drin in den ESC-Leitlinien, auch nicht in dem Update, was 2023 publiziert wurde. Die Amerikaner gehen da deutlich weiter. Die geben nämlich auch für die MRAs, für die Sartane, 2b-Empfehlungen. Das heißt, für die Amerikaner ist das durchaus im Bereich des Möglichen. In Europa bzw. in Deutschland ist man da deutlich zurückhaltender. Und dann gibt es natürlich spezifische Therapien bezüglich verschiedener Komorbiditäten. Dazu kann ich vielleicht noch sagen, dass ich jetzt beim HFA-Kongress gerade die FAIR-HFpEF-Studie vorgestellt habe, wo wir gesehen haben, dass auch die Therapie des Eisenmangels bei HFpEF in einer relativ kleinen Kohorte von 40 Patienten, aber zu einer signifikanten Zunahme der 6-Minuten-Gehstrecke geführt hat. Das heißt insgesamt ein extrem schnell sich entwickelndes Feld, weil die HFpEF sehr eben auf verschiedene Phänotypen angewiesen ist und auf Komorbiditäten basiert. Und natürlich haben wir auch mit Substanzen wie den Inkretin-Mimetika, also sprich zum Beispiel Semaglutid, da haben wir die STEP-HFpEF-Studie gesehen, da haben wir eine Therapiemöglichkeit unter Umständen, gerade für die adipösen Patienten. Und da werden wir sicherlich auch noch viel Neues hören, wenn Therapien sich entwickeln für die verschiedenen Phänotypen der HFpEF. Was denkt ihr?
Ja, Stefan, ich fand das super spannend, was ihr da gemacht habt. Die HFpEF wissen wir, das wird ein Riesenproblem werden die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ich habe mal bei mir nachgeschaut heute, was ich in den letzten 3 Monaten an Neudiagnose HFpEF hatte. Das waren 239 Neudiagnosen auf 55 Arbeitstage. Das bedeutet, ich hatte in den letzten 3 Monaten an Neudiagnosen HFpEF 2,5 pro Tag. Und das ist auch ungefähr das, also je nach der Grad ist natürlich unterschiedlich. Und ich gebe dir vollkommen recht, mit dem NT-proBNP alleine ist man da ziemlich verlassen. Das sind die Echokriterien, das ist die Beschwerdesymptomatik, das ist mal die Spiroergometrie. Und manchmal ist es auch einfach nur ein Zusammenwerfen der Befunde und dann die Interpretation beziehungsweise der spätere Therapieerfolg, der die Diagnose sichert. Und ich brauche im Durchschnitt 3 bis 4 Monate, bis die HFpEF sauber abgeklärt ist auf ihre Entitäten und bis der Patient vor allem überzeugt ist, was er genau hat. Das zu erklären ist sehr schwierig. Ich habe mir einen Blasebalg gekauft für die Praxis. So ein Blasebalg, wie man einen Grill anzündet, um anhand des Blasebalgs darzustellen, dass es eben nicht die Pumpfunktion ist, die gestört ist, sondern die Füllung. Und wir brauchen eigentlich eine strukturierte Vorgabe, wie wir diese HFpEF abklären. Die brauchen ihren Eisenstatus, sie brauchen alle Langzeitblutdruckmessungen, weil es gibt genügend, die auch einen versteckten Belastungshypertonus haben, die brauchen Funktionsdiagnostik, die brauchen eventuell auch einen Morbus Fabry, wobei ich noch nie einen Fabry gefunden habe, aber einen Test auf Morbus Fabry. Wenn die Red Flags da sind, brauchen die eine Skelettszintigraphie. Also es ist sehr, sehr komplex. Man müsste da eigentlich mit Checklisten arbeiten oder mit einer Software, das alles strukturiert abzuklären, um auch die richtige Richtung einzuschlagen in diesem Riesenkomplex. Ich glaube auch, dass die Hämokromatosen unterschätzt sind, dass wir da zu wenig drauf gucken, die kardialen Beteiligungen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass wir in der Fachgesellschaft diese Problematik und dieses wachsende Krankheitsbild, was extrem komplex und schwierig zu ermitteln ist und zu behandeln ist, angehen.
Warum werden die Patienten zu dir überwiesen? Wegen Luftnot oder weswegen werden die geschickt?
Ja, die meisten kommen wegen Luftnot. Das ist der Hauptgrund. Oder peripheren Ödemen oder Leistungseinschränkungen. Müdigkeit ist sehr viel dabei. Das Schlafapnoe-Screening, glaube ich, muss auch bedacht werden, wobei wir da inzwischen einen Riesenengpass auch bei den Schlaflaboren haben. Im ambulanten Bereich ist es inzwischen recht gut möglich. In den Praxen auch einige Hausärzte machen das sehr gut, eine Screening-Untersuchung auf ein Schlafapnoe-Syndrom durchzuführen. Dann sind im Schlaflabor ein großes Problem ist dann, dass die manchmal oder gar nicht so wenige eine Maskenunverträglichkeit haben. Also es sind viele, viele Schwierigkeiten, aber das meiste ist die Luftnot oder eben manchmal habe ich es auch einfach die Neudiagnose Bluthochdruck zur Echokardiographie. Da zweifle ich inzwischen gar nicht mehr dran. Wenn Bluthochdruck neu diagnostiziert wurde, gehört sich einmal eine Echo durchgeführt und da findet man in doch 10% der Fälle schon eine HFpEF, auch wenn die nicht über Beschwerden klagen.
Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, weil das interessiert mich. Was machst du mit dem Blasebalg? Da zeigst du den Patienten nur, dass die Luft nicht, wenn man vorne was draufhält, kommt die Luft nicht rein?
Nee, ja, das heißt einfach nicht die Pumpfunktion erschwert ist, sondern dass die Füllung, dass eben der Blasebalg sich nicht gut füllt. Und deswegen von 100 Milliliter eben vielleicht nur noch 80 Milliliter gepumpt werden, also aufgenommen werden können. Und dann sind es halt auch nur 50 Milliliter, die gepumpt werden, obwohl man 60% hat. Also das einfach, dass die Füllung schlecht ist. Und natürlich etwas runtergebrochen ist es, gebe ich zu. Aber manchmal braucht man plastische Beispiele, um den Patienten abzuholen, damit er versteht, okay, ich muss da was dagegen tun. Und tatsächlich ist es so, wenn man, wie du das vorhin erwähnt hast, wenn man mit denen eine gescheite Aufklärung macht und dann auch ein Wöhnprogramm oder auch eine gescheite Ernährungsberatung, dann kommen da schon ein paar mehr Prozent raus, die da Erfolg verbuchen und alleine über die Veränderung des Lebensstils schon deutlich an Lebensqualität gewinnen.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Müssen wir denn diese Scores, Stefan, die du gerade vorgestellt hast, anwenden? Also ich meine, Marvin, das ist ja wirklich sehr lobenswert.
Kleiner Hinweis,
ja?
www.hfpef.info.
Ja.
Ja. Da kannst du den ESC-Score ausrechnen. Ja. Ich kenne den Typen, der die Website gemacht hat. Das bin nämlich ich. Ja.
Ach so.
Ja. Ein kinderfreies Wochenende dafür genutzt und hab das Ding da reingehauen. Da kriegst du das schnell raus. Was ich, glaube ich, sagen noch mal auch an Marvins Kommentar anschließen möchte, die Bedeutung, also Disclosure, ich durfte den Bildgebungsteil in diesem Konsensuspapier mit Stefan mitschreiben, in dem Papier. Also die Bedeutung des MRTs, die zunehmende Bedeutung des MRTs da drin, weil wir sagen, nicht nur über Fibrose-Parameter nachdenken wollen da drin, sondern auch das, was auf Marvin darauf hingewiesen hat, Speichererkrankungen, aber auch, da denken wir in erster Linie häufig an Amyloidose, aber wir denken natürlich auch die Hämochromatosen, natürlich, wenn wir das irgendwie haben, auch das können wir im MRT da gute Signale finden und auch identifizieren. Das ist genau, was ich sagen nochmal hier an der Stelle nochmal nachschärfen wollte. Und der Stefan hat ja darauf hingewiesen, auf die Unterschiede der Therapieempfehlungen in den Guidelines USA versus Europa. Da bin ich ja schon sehr auf der europäischen Seite, die da sagen, streng an der Evidenz ist, die aber sagt, es gibt halt keine randomisierte Studie, die das eindeutig gezeigt hat. Den Vorteil von ARNIs entsprechend sind wieder zurückhaltend. Wenn man das dann trotzdem denkt, dass das richtig ist, dann ist halt die Notwendigkeit da, eine Studie, die genau das aufzeigt, auch nochmal an den Start zu bringen.
Aber die MRAs waren doch für uns eigentlich eine Zeit lang so mit die wichtigsten Medikamente doch bei einer, wenn eine diastolische Dysfunktion vorlag, oder bin ich jetzt?
Ja, aus Bauchgefühl heraus, das ist ein bisschen auch das, was wir so aus immer Top-Care-Diskussionen, die wir dann immer ewig geführt haben.
Ich weiß,
Aber diese Frage wird hier im Laufe dieses Jahres und hoffentlich dann auch am Anfang nächsten Jahres doppelt geklärt sein. Im Laufe dieses Jahres werden wir die Ergebnisse von Feinarzt, also Finrenon, als neuem Aldosteron-Antagonisten haben und dann hoffentlich dann im Laufe des Jahres, Anfang kommenden Jahres, von Spirit Spironolakton auch bei HFpEF, sodass wir sagen, zwei Studien in diesem Segment haben, die diese Frage hoffentlich dann abschließend adressieren.
Aber jetzt nochmal trotzdem nochmal kurz eine ketzerische Frage. Jetzt mit dem, also wie hast du es genannt? HFpEF.info, ne? Javid, das was, ja?
Genau.
Das ist spannend, das gucke ich mir mal an. Aber ist es so einfach, dass jeder niedergelassene Kollege das anwenden kann, um dann die HFpEF zu diagnostizieren?
Ja, so what?
Oder muss er.
So what? Also die Frage am Ende ist, also um, wenn der Patient eine Herzinsuffizienz hat, unabhängig, ob der HFpEF diagnostiziert wurde oder nicht, braucht er einen SGLT2-Inhibitor.
Klar, ja? Genau. Aber das Problem ist ja, die HFpEFs werden ja eben leider Gottes nicht so gut diagnostiziert, oder?
Naja, ich sag mal, das andere Problem ist, das habe ich gar nicht erwähnt, was die HFpEF-Patienten fast nie brauchen, ist ein Beta-Blocker. Und da haben aber die meisten noch einen. Und wenn man auch in die Studien reinguckt, haben häufig 70% der HFpEF-Patienten einen Beta-Blocker. Und in allermeisten Fällen brauchen die den eben nicht, sondern der nimmt denen quasi die Möglichkeit, sich an körperliche Belastung zu adaptieren. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den Beta-Blocker, wenn es nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, tachykardisches Vorhofflimmern gibt, eher abzusetzen. Aber das sind nur so.
Ja, es gibt keinen Grund, auf DTHC umzuschwenken, ja, um auf die letzte Folge zu verweisen. Ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir weitermachen. Wir müssen weiterkommen. Wo ist der Blasebalg? Ja, wo gibt es denn den noch? Hier? Wir nehmen doch alle einen Föhn, oder? Na gut, lassen wir das. Xenia, ja. Machen wir endlich weiter. Du darfst was über Statine sagen.
Genau, natürlich ist es soweit. Ja. Also, ich darf eine aus meiner Sicht wunderschöne Meta-Analyse vorstellen, die tatsächlich die Auswirkungen einer Statintherapie auf die Diagnose eines neu aufgetretenen Diabetes oder Verschlechterung des Blutzuckerspiegels in sozusagen groß angelegten, randomisierten Statinstudien. Das wurde im Lancet Diabetes Endocrinology im März 2024 auch publiziert. Und Sie wissen wahrscheinlich alle, die Diskussion mit unseren Patienten, Statine machen Diabetes, und das ist auch in der Tat die früheren Meta-Analysen der zusammengefassten Daten aus randomisierten, kontrollierten Studien mit Statinen selbstverständlich uns gezeigt haben, dass die Statintherapie das Diabetesrisiko erhöht. Aber man hat sich weniger über das Ausmaß und den Zeitpunkt sozusagen von diesem Effekt Gedanken gemacht, beziehungsweise es war uns auch nicht bekannt, beziehungsweise auch darüber, wer eigentlich von diesen Patienten, die wir mit Statin behandeln, das größte Risiko hat, Diabetes neu zu entwickeln. Und in dieser Meta-Analyse wurden alle doppelblinden, randomisierten, kontrollierten Studien zur Statintherapie mit von mindestens 2 Jahren geplanter Dauer und mit mindestens 1000 Teilnehmern letzten Endes eingeschlossen. Dann hat man sich die Auswirkung einer Statintherapie auf das Neuauftreten von Diabetes definiert durch diabetesbedingte unerwünschte Ereignisse, Verwendung neuer blutzuckersenkender Medikamente, Glukosekonzentration oder HbA1c-Werte, beziehungsweise auf die Verschlechterung des Blutzuckerspiegels bei bereits bekannten Diabetikern, definiert durch Komplikationen bei der Blutzuckerkontrolle, vermehrte Einnahme von blutzuckersenkenden Medikamenten oder HbA1c-Anstieg von 0,5%. Das wurde also untersucht. Die Ergebnisse von den sozusagen an diesen CTT Collaboration beteiligten Studien verglichen 19 Studien Statine versus Placebo, also 123.940 Teilnehmer, davon 25.700, also sprich 21% mit bereits bekannter Diagnose Diabetes, medianer Nachbeobachtungszeit von 4,3 Jahren und 4 Studien verglichen niedrig mit hochintensiver Statintherapie, sprich 30.724 Teilnehmer, davon 5.340, also 17% mit bereits bekannter Diabetesdiagnose, mit einer Nachbeobachtungszeit von 4,9 Jahren. Wenn man diese Ergebnisse sich anguckt und verglichen mit Placebo, führte die Zuteilung zu einer niedrig- oder mittelintensiven Statintherapie zu einem proportionalen Anstieg des Neuauftretens von Diabetes um ca. 10%. Jetzt würden alle sagen, oh mein Gott, aber Sie müssen kurz weiter zuhören, das ist jetzt wirklich sehr wichtig. Wenn man sich das Ganze genau anguckt, dann hatten die Teilnehmer, die Statin erhielten, 1,3% pro Jahr gegenüber denen, die Placebo einhielten, und das waren 1,2% pro Jahr, als Anstieg sozusagen für das Neuauftreten vom Diabetes. Und jetzt ist das Allerwichtigste: Wenn man die Zuteilung zu den hochintensiven Statintherapie sich anschaut, dann führte da der proportionale Anstieg von sozusagen 36% dazu, dass Diabetes aufgetreten ist. Statine 4,8% gegenüber 3,5% Placebo pro Jahr. Aber das ist jetzt nicht der springende Punkt, weil das haben wir ja schon alle auch und diskutieren das mit unseren Patienten. Das Allerwichtigste jetzt, dass in jeder dieser Studien die Rate des neu aufgetretenen Diabetes bei den Teilnehmern, die Placebo erhielten, hauptsächlich von dem Anteil der Teilnehmer abhing. Und dieser Anteil war in den Studien mit dem hochintensiv eingesetzten Statin wesentlich höher als in den Studien mit gering oder mittlerer Intensität des Statins. Das spielt eine Rolle, das sage ich Ihnen gleich noch ganz bildhaft, sodass man das auch versteht. Folglich war die Hauptdeterminante für das Ausmaß der absoluten Überschreitung in den beiden Studientypen das Ausmaß von der HbA1c-Messung und nicht sozusagen die Risikoerhöhung durch die Statintherapie. Wenn man sich das dann nochmal genauer anguckt, dass vor allem die Teilnehmer, die keinen Diabetes hatten, als sie angefangen haben, an der Studie teilzunehmen, dann stieg der mittlere Glukosegehalt gerade mal, wenn man ehrlich ist, von 0,04 Millimol, und das multiplizieren wir mal 18, dann ist Komma 0, und dann haben wir 0,7 Milligramm pro Deziliter Blutzuckeranstieg. Na, so what? Mittlerer HbA1c-Wert stieg von ungefähr 0,06% bei Statin mit niedriger oder mittlerer Intensität und um 0,08% bei Statin mit hoher Intensität. Na, ist es ja jetzt nichts so Gravierendes. Hört sich ja schon mal halb so schlimm an. Wichtig ist, und das ist das, was uns diese Daten zeigen, die Patienten, die im Ausgangswert, und jetzt geht für niedrig bis moderat eingesetzte Statine, wenn sie sich den HbA1c von 4,7% angucken, 0,06%iges Risiko, neu aufgetretenen Diabetes zu entwickeln, versus die Patienten, die ein HbA1c von 6,2% hatten. Also sprich, alle unsere Patienten mit einem prädiabetischen Stoffwechsel, da schon fast an der Tür klopfen zum Diabetes. Und da war das Risiko von 0,48% Diabetes zu entwickeln. Das ist das, was man dabei verstehen muss. Noch viel wichtiger, und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin absolut nicht dafür, Atorvastatin 80 Milligramm oder Rosuvastatin 40 Milligramm, weil das Dosierungen sind, wo wir auch wissen, dass es mit höherer Nebenwirkungsrate im Sinne der Muskelschmerzen. Aber wir lernen aus dieser Studie jetzt, high-intensiv eingesetzte Statine bei Patienten, die einen Ausgangswert HbA1c 4,7%, 0,23%iges Risiko, Diabetes zu entwickeln, versus die, die einen HbA1c von 6,2 hatten, dann das Risiko von 1,78%. Zusammengefasst kann man ganz klar formulieren, und das ist immer mein Standardsatz, die Patienten bringen den Nährboden für die Entwicklung vom Diabetes unter Statintherapie im Sinne von, und das ist das, was diese Datenlage uns auch gezeigt hat, im Sinne von Prädiabetes, gestörten Zuckerstoffwechsel mit. Und wir nehmen hier auch mit, wir verzichten auf den Einsatz von hochdosierten, maximal ausdosierten Statinen, ersparen uns da das höhere Risiko, Diabetes zu entwickeln, und werden unsere Patienten letzten Endes damit auch ganz klar, und dass auch das, was diese Studien natürlich alle gezeigt haben, mit Einfluss auch schon von diesen erhöhten Blutzuckerwerten, dass das die Senkung der kardiovaskulären Ereignisse da eine größere Rolle spielt durch die Statine. Und wir da alle auch da die Betonung auf gesunden Lebensstil, und dann muss man sich, was Diabetes anbetrifft, aus meiner Sicht keine Sorgen machen.
Super, großartig, vielen Dank. Und sagen, du hast gerade gesagt, Arterioskulopathie 80, da bist du kein Fan von. Magst du noch mal kurz unsere Erinnerungen rufen, was sagen für dich so in die Standardtherapie für ein erhöhtes LDL ist?
Das ist für mich Atorvastatin 40, dann in Kombination, frühzeitiger Kombination mit ECT-MIP oder, also, wenn du mich fragst, mein geliebtes Rosuvastatin, weil wenig Interaktion, mit 20 Milligramm in einer frühzeitigen Kombination mit ECT-MIP und so weiter. In der Sekundärprävention. In der Primärprävention starten wir mit Roso 5, Atova 10, mit viel Liebe, mit sozusagen niedrig dosierten Statinen und tasten uns an die definierten Zielwerte ran.
Jetzt gibt's hier in der Studie, das sind ja teilweise 30 Jahre alte Studien, die da in die Meta-Analyse reingenommen haben. Also ich sag mal, Lovastatin, gibt's das überhaupt noch? Pravastatin, gute Güte. Was ich mich gefragt habe, ist, ECT-MIP wurde meines Wissens 2002 zugelassen. Hat sich denn durch die Zulassung von ECT-MIP die Verschreibung von höheren Dosen reduziert von den Statinen? Und wenn ja, hat dann sozusagen in den neueren Studien, wo es schon ECT-MIP gab, die Inzidenz von Diabetes abgenommen? Kannst du das wahrscheinlich nicht beantworten.
Doch, aber Stefan, darf ich? Doch, nicht. Ich finde, also nein, ich finde die Frage sehr gut, die du stellst. Und wohl kann ich sie beantworten. Also das Problem ist ja, wie du weißt, Improvit wurde ja kontrovers diskutiert. ECT-MIP war ja immer, muss man sagen, sehr lange hin und her Diskussion, lange Rede, kurzer Sinn. ECT-MIP hat eine ganz klare Daseinsberechtigung. Und das ist das einzige Präparat, was wir haben, was die Cholesterinaufnahme über Dünndarm blockiert. Punkt. Phytosterine, das Fass mache ich jetzt nicht auf, ebenfalls. Sind ebenfalls atherogene Partikel. Der springende Punkt ist, mein Lieber, dass das ECT-MIP erst so schön eingesetzt wird, nachdem es generisch verfügbar war. Ja, im Grunde genommen. Wenn du dir die PCSK9-Hämmer-Studien anschaust, den Anteil der Patienten, die ECT-MIP hatten, ja, in diesen Endpunktstudien, der war verschwendend gering. Wir reden da von kleiner 5%. Und auch nach wie vor ist der Anteil der Patienten, die ECT-MIP erhalten, leider zu gering, um solche Aussagen jetzt in Bezug auf, sagen wir mal, Diabetes machen zu können. Was man bei Statinen, und das ist das, was ich immer sage, auch meinen Patienten ganz ehrlich gegenüber, was wir nicht vom Tisch wischen können, ist, es gibt eine genetische Veranlagung in der HMG-CoA-Reduktase. Und diese Patienten, die diese genetische Veranlagung haben, haben erstaunlicherweise jetzt nicht so ein schönes niedriges LDL, wie wir es ja erwarten würden, weil das ist ja das, was die Statine ja letzten Endes ja auch blockieren. Aber die haben tatsächlich eine höhere Rate am Diabetes. Vielleicht ist das einer der Mechanismen, der da noch eine Rolle spielt. Ich sage auch den Patienten, sie müssen so oder so auf einen gesunden Lebensstil achten und sie müssen sich, wenn sie das alles einhalten, sich um Diabetes keine Gedanken machen. Vielmehr ist natürlich, und das ist ja das, was da auch sich rauskristallisiert, Nutzen-Risiko-Abwägung. Ja? Und das ist ja auch der Grund, warum ich nicht für Statine ins Trinkwasser bin, warum ich sozusagen risikoadjustiert dem entsprechenden persönlich zugeschriebenen Risiko mit der Statinbehandlung sozusagen empfehle.
Mhm. Finde ich spannend, dass du sagst, dass es erst verschrieben wurde, seit es generisch ist. Seit wann ist das? Ich meine irgendwas mit 2016 oder sowas, ne?
Richtig, ja. Hm, nein, es wurde vorher verschrieben, Stefan. Aber ja. Was stehst du, die Diskussionen, also das um Gottes Willen eingesetzt, sagen wir mal, wir alle, die ja auch, sagen wir mal, das LDL ja auch sehr niedrig für unsere Patienten mit dem sehr hohen Risikoprofil, um Gottes Willen, hat man ja schon gemacht. Aber das war sehr, sehr schwierig, das in die breite Masse zu bringen, ja.
Hast du noch Patienten mit Pravastatin?
Nein.
Echt? Ich habe schon Patienten mit Pravastatin und ich setze es tatsächlich auch ein. Und Lovastatin natürlich nicht. Aber tatsächlich muss ich noch mal kurz auf, als die vorletzte Folge, wann war es, kommen, Arzneimittelrichtlinie. Es müssen 3 Statine ausprobiert worden sein, die 2 hochpotenten und ein weiteres. Und das Weitere, was ich mir wende, ist das Pravastatin. Und gerade wenn eine absolute therapieresistente oder wiederholt auftretende Statinunverträglichkeit vorhanden ist, eignet dieses Pravastatin in die Dosierung wunderbar ergänzend, zum Beispiel zum PCSK9-Inhibitor. Und man kriegt dann das LDL von 70 unter dem PCSK9-Inhibitor mit dem Pravastatin auch auf die 50 runter. weil wir immer was dazu haben wollen.
Marvin, ich glaube, das, was uns unterscheidet, ist die Tatsache, dass ich ja in jeden Patienten eine Roso 5 reinkriege. Ob es nur alle drei Tage, alle vier, alle fünf. Es gibt tatsächlich, sei mir nicht böse, aber auch ich verstehe die Arzneimittelrichtlinie, die kann ich auch nicht mehr hören, wie du weißt. Aber Fakt ist, diese drei Statine, die man ausprobiert, deswegen berufe ich mich lieber auf das, das ist die maximal verträgliche Dosis von einem Statin.
Jetzt würde ich die Rausschmeißermusik anschmeißen, aber ich grätsche jetzt einfach rein. Stefan hat uns heute vorgestellt ein Konsensuspapier, was er federführend innerhalb der DGK gestaltet hat, wo ich mitschreiben durfte, das sich mit HFpEF beschäftigt und auch der europäischen Lesart der HFpEF die unterschiedlichen Phänotypen aufzeichnet und von der Pathophysiologie über die Diagnose dann auch zur Therapie hinführt. Ein großes Problem stellt hier natürlich bei der HFpEF schon die Diagnostik dar, vor allem mit dem Verweis darauf, dass die Biomarker häufig, also NT-proBNP, namentlich negativ häufig sind und wie dann die weitere Diagnostik zu laufen hat. Der Algorithmus unterschiedlicher Art wurde hier aufgezeigt, amerikanischer und europäischer, dann gibt es so Algorithmen, um die Diagnose festzustellen, die natürlich voraussetzt, dass behandelbare Erkrankungen ausgeschlossen wurden und dann die Patientinnen, die Dyspnoe haben und auch ein bestimmtes Risikokollektiv sind, dann natürlich dieser Diagnostik zugeführt werden. In der Therapie hat Stefan aufgezeigt, dass hier auch nochmal herausgearbeitet wurde, dass es einen relevanten Unterschied gibt zwischen den amerikanischen und den europäischen Leitlinien. Es gab einen Themenwechsel hin zu den Statinen und den Risikoprofilen in dem Paper, was Xenia vorgestellt hat. Das Paper hat sich beschäftigt mit der Frage, ob Statine dafür sorgen, dass Diabetes mellitus entsteht. Es ist eine Meta-Analyse von randomisiert kontrollierten Studien, also hochqualitative Daten, 19 Studien, über 120.000 Patienten. Und herausgekommen ist, dass eine Statintherapie zwar den Blutzucker, also die Glykämie erhöht, und zwar das korrelierend mit der Dosis des Statins, also je höher dosiert das Statin, desto größer ist dieser Effekt. Dementsprechend sieht man eine Häufung der Diabetes-Diagnose. Allerdings ist, wenn man auf die Baseline-Daten zurückschaut, man sieht, die Glykämie wird nur minimal erhöht, also Patienten, die an der Grenze hin zum Diabetes stehen, über diese Grenze werden sie hinübergeschoben mit dem Statin. Ist das etwas, worüber wir uns Sorgen machen müssen, dass es dem nachgeschaltet wird? Unter dem Strich haben alle diese Studien gezeigt, dass eine Statintherapie und eine lipidsenkende Therapie einen Überlebensvorteil für diese Patientinnen und Patienten bringt. Das heißt, das Risiko, dass der Diabetes einem dazwischen funkt, die es sagen, auch an der Stelle entschärft. Vielen Dank für diese tolle Folge. Ich freue mich, wenn Sie und wenn ihr wieder zuschaltet bei der nächsten Folge, der Folge 45, die am 10. Juli erscheint. Bis dahin eine gute Zeit in diesem schönen Sommer.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.